ARD Sounds.
Buenos dias und bonjour. Es wird wieder Fußball gespielt. Am französischen Nationalfeiertag und am Tag nach dem 19. Geburtstag von Lamine Yamal. Und gestern war noch was.
Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze.
Krass, oder? Das ist schon 12 Jahre her.
Fühlt sich kürzer an.
Hast du noch einen Lieblingsmoment, Jens, aus diesem Finale 2014?
Also Lieblingsmoment wäre, also klar, Siegtor sowieso. Aber ich finde, so im Rückblick habe ich schon mehrfach gedacht, wie geil wäre es gewesen, wenn ausgerechnet Benny Hövedes den Treffer macht. Also der köpft ja gegen das Aluminium. Also Latte ist es dann, Latte, Pfosten. Also er trifft ja irgendwie wirklich nach einer Ecke Aluminium. Und ich dachte so, während des Spiels ist es halt dann irgendwie so weg. Und ich habe total oft nachher gedacht, wie geil wäre es gewesen. Das hätte so gut gepasst, wenn ausgerechnet Benny Hövedes so irgendwie dieses vielleicht wichtigste, aber unscheinbarste Puzzlestück dieses Teams in diesem Finale, was dann ja total eng bis zum Ende geblieben ist, den Treffer gemacht hat. Das fand ich, das ist so der bemerkenswerteste Moment.
War das nicht so, dass nachdem kein Schalker mehr im WM-Kader war, Deutschland nichts mehr geholt hat?
So, jetzt nähern wir uns der Problematik.
Aber damit erstmal herzlich willkommen zum Sportschau-WM-Update. Fakt ist auf jeden Fall, es wird ein Bundesligaspieler Weltmeister. Ist das nicht schön?
Fakt ist, dass ein Bundesligaspieler Weltmeister wird, weil...
Jedes Team hat mindestens einen Bundesligaspieler mit drin, also alle so. Halbfinalisten.
Ja.
Es sind vertreten der FC Bayern München, Überraschung, und Bayer Leverkusen. Und dann hört es auch schon wieder auf. Aber ja, einer bzw. zwei von den Bayern können heute Abend schon das Finale zumindest mal klar machen. Dayo Upamecano und Michael Olise, die treffen mit Frankreich auf Spanien.
Wo Grimaldo von Bayer Leverkusen mitspielt.
Mitspielt. Also er ist dabei.
Er ist dabei. Und Palacios bei Argentinien ist auch mehr dabei als mittendrin.
Das stimmt. Aber trotzdem, es ist auch ein Kevin Großkreuz mal Weltmeister geworden.
Stimmt.
Lass uns lieber auf die Spiele bei dieser WM gucken. Um 21 Uhr ist Anpfiff beim ersten Halbfinale. Und ich würde sagen, damit das hier ein bisschen seriöser wird, nehmen wir direkt mal unsere Reporterin Stefanie Batschik mit dazu. Die kommt gerade frisch von den Pressekonferenzen von Spanien und Frankreich und sie sitzt im Stadion, wo dieses Halbfinale stattfinden wird. Steffi, wie ist es?
Ja, ist schon ein bisschen geil, muss man so sagen, hier in Dallas. Ich war ja davor in Miami und da hatten wir 64% Luftfeuchtigkeit und ich habe gedacht, ich zerfließe und bin irgendwann einfach nur noch so eine Pfütze unter meinem Stuhl. Und hier ist es ganz schön, denn hier kann man das Dach oben zumachen. Das heißt, da treffen zwei europäische Teams aufeinander in diesem Halbfinale und sie haben europäische Temperaturen mit knackigen 18 bis 22 Grad. Ich glaube, mehr kannst du dir dann bei so einem geilen Duell auch nicht wünschen.
Warst du denn auch schon in der Stadt unterwegs und hast gesehen, wer da so das Bild bestimmt? Sind es eher die französischen Fans oder die spanischen?
Ich war noch nicht in der Stadt unterwegs, weil die Wege hier tatsächlich sehr lang sind. Aber meine liebe Kollegin Ann-Kathrin Rose, die hat sich auf den Weg gemacht. Ich muss schon lachen. Ja, Grüße werde ich ausrichten. Die war nämlich bei Wild Bill's Western Store. Ich glaube, ihr werdet euch erinnern, da klingelt vielleicht was. Das ist dieser Store, wo Erling Haaland seinen Cowboy-Hut und sein T-Shirt gekauft hat und diesen ausgestopften Raccoon, den er jetzt präsentiert hat, als die Norweger gelandet sind, wieder in Norwegen nach dem Aus bei der Weltmeisterschaft und hat sich da so ein bisschen umgehört und die hat zum Beispiel gesagt, die laufen der die Bude ein, ne? Und zwar von überall her. Da waren auch so ein paar französische Influencer, die einmal kurz gesagt haben, wir kaufen hier alles. So viel kann ich spoilern. Die T-Shirts waren ausverkauft oder sind ausverkauft. Und Raccoons gibt es tatsächlich auch nicht mehr. Und ihr werdet lachen, weshalb? Weil der Mann, der diese Raccoons gemacht hat, in Rente gegangen ist. Und deswegen kann man keine mehr nachordern.
Wie war denn so die Stimmung auf den Pressekonferenzen? Gab es irgendwie eine Kampfansage von einem Trainer oder einem Spieler?
Das Schöne ist ja, die Journalisten haben versucht, das rauszukitzeln. Also ich habe noch keinen einzigen PK-Raum bei dieser WM erlebt, der so dermaßen voll war wie der jetzt heute. Weil es ballt sich dann natürlich, es sind nicht nur die französischen und die spanischen Journalisten, sondern es sind natürlich auch die Journalisten, die von überall herkommen. Und die haben dann eine Aussage von Lamine Yamal, wo ich mir noch gar nicht mehr so sicher bin, ob der junge Spanier, der jetzt gerade 19 Jahre alt geworden ist, richtig verstanden wurde, genommen und gesagt, der Lamine Yamal hat gesagt, wenn hier jemand Angst haben muss, dann ist es Frankreich vor uns. Und dann hat sich aber Didier Deschamps hat sich da gar nicht so groß drauf eingelassen, hat gesagt, irgendwie das ist ein Duell auf Augenhöhe. Aber was da so rauszuhören war, egal wie oft sie gefragt haben, sie haben immer alle gesagt, wir gucken auf den Platz und schauen, was auf dem Platz passiert. Und was ich besonders schön fand, war, sie haben ein Spiel rausgeholt, bei dem ich selber anwesend gewesen bin. Nations League, letzten Sommer, Stuttgart.
5-4.
5-4 am Ende für Spanien, wo Spanien zwischenzeitlich alles rasiert hat und 5-1 geführt hat und die Franzosen dann eine Aufholjagd gestartet haben. Ein unfassbares Fußballspiel. Ich saß da und es war vorbei und ich dachte, warum muss ich denn jetzt nach Hause gehen? Und wenn es nur im Ansatz so wird, dieses Halbfinale, ich glaube, dann werden wir sehr viel Freude haben.
Interpretierst du da auch ein bisschen Nervosität rein oder ist es Gelassenheit? Welchen Eindruck hattest du von den Trainern?
Ich glaube, die Franzosen wissen ganz genau, was sie können, wie gut sie sind, dass sie sich als Team auch nochmal verbessert haben im Vergleich zu den letzten beiden Partien gegen Spanien, die sie beide verloren haben. Das Nations League-Spiel habe ich schon angesprochen und bei der Europameisterschaft in Deutschland das Halbfinale, da sind die beiden ja auch aufeinander getroffen, hat auch Spanien für sich entschieden damals. Also die haben auch nochmal einen Step forward gemacht und glaube, müssen sich nicht verstecken. Und auf der anderen Seite war es, ja, es war ziemlich emotional. Luis de la Fuente, der hat ja nicht nur als Trainer der A-Mannschaft gearbeitet oder arbeitet jetzt noch als Trainer der A-Mannschaft, der hat ja auch die Jugend trainiert. Und der wurde dann gefragt, Mensch, da gibt's ja Spieler, die kennen Sie schon so lange. Wie ist das denn für Sie jetzt mal zu sehen, dass die jetzt hier in so einem Halbfinale spielen? Und da hat er gesagt, ich gucke manchmal 12 Jahre zurück und ich bin einfach nur stolz und sage denen, guck mal, wohin der Weg euch geführt hat. Und ich sehe es gar nicht so als einen Kreis, der sich hier schließt, sondern einfach nur als nächster Step auf dieser Etappe, auf diesem großen, langen Weg, der noch vor uns liegt. Und das fand ich sehr schön tatsächlich und sehr sinnbildlich. Also die wirken beide sehr bei sich. Und von daher erwarte ich da ein Duell auf Augenhöhe ohne Favoriten.
Du hast ja eben das 5-4 schon angesprochen. Jetzt trifft da die beste Defensive auf die beste Offensive in dieser WM. Ich finde, es klingt eigentlich nicht nach Spektakel, aber hast du irgendwie so ein paar Punkte jetzt vielleicht auch mit den Eindrücken von der Pressekonferenz, dass da was geht, dass es spektakulär wird?
Naja, es wird spektakulär dahingehend, dass ja beide diesen offensiven Touch haben, wenn sie sich auch ein bisschen unterscheiden. Also Frankreich spielt insgesamt noch ein bisschen abwartender. Du hast ja die Defensive hast du angesprochen. Da hat Spanien ein Tor kassiert in diesem Turnier und Frankreich 2. Mhm. Ja, und 2 Tore kassiert und die Franzosen insgesamt, habe ich immer den Eindruck, stehen wahnsinnig gut. Aber wenn sie dann mal einen Fehler riechen, dann geht's explosionsartig nach vorne. Und ich glaube, dann hast du ja nicht mal Mbappé, dann hast du auch Dembélé und Doué und wie sie alle heißen. Also klangvolle Namen, Olysee und so weiter und so fort. Also wie ein Gedicht quasi. Und die Spanier kommen einfach über diesen krassen Ballbesitz und diese Ruhe dann aber auch, sich zu sagen, wenn nicht alles funktioniert, dann machen wir einfach mal. So, und da ist ja der beste Torschütze, der Oyarzabal mit 4 Treffern. Auf der anderen Seite Kylian Mbappé mit 8 Treffern und Lamine Yamal war auf der Pressekonferenz, der ist 19 Jahre alt geworden, alle haben gratuliert, er hat gesagt, oh, das ist schön, dass ihr alle zu meiner Geburtstagsparty gekommen seid. Und das fand ich ganz toll, weil man manchmal vergisst, glaube ich, dass dieser Mann erst, ja, der ist ja eben erst 19 ist, der ist so viel kritisiert worden schon bei dieser Weltmeisterschaft, weil alle die EM noch im Kopf haben und sagen, Mensch, da hat er so performt und irgendwie bringt er das hier bislang nicht so richtig, aber der wirkt total relaxed, hat gesagt, er hatte einen tollen Tag, er war dabei, wie sein kleiner Bruder sich die Haare hat schneiden lassen und nimmt genau diesen Spirit, nimmt er mit, um dann auf dem Platz zu stehen und am Ende abzuliefern und ja, das fand ich schon recht beeindruckend.
Wir hören dich auf jeden Fall im Audiostream auf sportschau.de zusammen mit Jens-Jörg Rieck und da freue ich mich sehr drauf. Danke dir, Steffi.
Habt ganz viel Spaß.
Ja, danke euch. Dankeschön.
Jens, wo du das jetzt alles nochmal gehört hast, bleibst du dabei, dass Defensive Meisterschaften gewinnt oder willst du deine Aussage von gestern nochmal überdenken?
Nein, bei diesem Grundsatz bleibe ich. Man kann das auf beide,
okay, okay.
Auf beide Teams fair, übertragen, ja. Finde ich. Also ja, es ist ja die Franzosen, ja, die haben halt 2 Gegentore kassiert. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass die mega anfällig sind. Ne? Also da muss man schon auch echt suchen, bis man da irgendwie eine vermeintliche Schwachstelle, und das muss man wirklich in Anführungszeichen setzen, findet.
Hast du was gefunden?
Ja, also man kann, wenn du dir die beiden Gegentore anguckst, die sie bekommen, das eine ist im ersten Spiel gegen Senegal ein Umschalter über die rechte Angriffsseite der Senegalesen, also die linke Abwehrseite der Franzosen. Das ist was, wo man vielleicht irgendwie sagen kann, okay, und das ist ja die Lamine Yamal-Seite, vielleicht ist das dann ein Indiz, dass genau das Spiel ist, in dem Lamine Yamal tatsächlich seine beste Leistung bei dieser Weltmeisterschaft abliefert.
Er wird ja aber schon auch übers Turnier besser, muss man schon sagen. Ne? Man muss ja auch mit reinsehen, dass er verletzt war, dass er vielleicht auch ein bisschen zu früh schon spielen musste, weil das erste Spiel gegen Kap Verde eben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und dass er normalerweise noch ein bisschen mehr Pause gehabt hätte. Aber ich finde, er steigert sich schon von Spiel zu Spiel.
Er steigert sich, aber siehst du ihn auf dem Niveau bei aller Steigerung, dass er während der Europameisterschaft hatte?
Nee, aber es ist halt auch einfach keine Europameisterschaft. Also du hast halt andere Mannschaften.
Fakt.
Ja, das. Ich habe es auch gar nicht nachgelesen. Das wusste ich so von mir aus. Nee, es sind einfach andere Mannschaften, gegen die Spanier dann spielen und bestehen müssen. Kap Verde war mit Sicherheit auch ein Team, auf das man sich sehr schwierig nur vorbereiten konnte. Aber ich meine, das ist ja jetzt sowieso alles abgehakt. Spanien spielt nicht diesen super offensiven Fußball, den man halt eben bei dieser EM auch gesehen hat. Was aber, finde ich, ja mal dem Team gibt, das habe ich auch, glaube ich, ein paar Mal schon gesagt, ist halt wirklich Räume für andere machen. Das ist natürlich auf dem Papier eine undankbare Aufgabe, weil er diesmal eben nicht der Torschütze ist, sondern halt noch nicht mal der Vorbereiter, aber so wirklich so das Spiel auf seine Seite zu ziehen und dadurch dann allein, dass Cucurella so in dem spanischen Spiel drin ist, dass er halt so viele Offensivaktionen hat, das war ja bei der EM auch nicht unbedingt in dem Ausmaß.
Och, das fand ich aber schon. Also das ist schon auch sehr bemerkenswert sowieso, aber sehr kennzeichnend fürs spanische Spiel, dass beide Flügelverteidiger die Offensive extrem häufig unterstützen. Und zwar, das ist ja so ein bisschen auch gerade auf Länder, auf Nationalmannschaftsebene nicht total gewöhnlich, beide zeitgleich. Ne? Mhm. Also, dass der Flügel halt wirklich auf beiden Seiten doppelt besetzt ist, damit man auch über Verlagerungen immer direkt wieder eine Überzahl hat. Das ist jetzt nicht so häufig, sondern oft spielen es gerade auch Nationalteams eher so, weil dann ja manchmal auch so Abstimmungen nicht so hundertprozentig sind und so, dass du dann eine Seite eher defensiv orientiert hast und die andere Seite ist eher offensiv und schaltet sich ins Angriffsspiel ein. Und das, finde ich, ist bei den Spaniern eigentlich auch so Signature-mäßig in den letzten Jahren. Und das war, finde ich, auch bei der EM oft so gewesen, dass das halt auf beiden Seiten gemacht wird.
Ich finde, du hattest halt sowieso eine andere Situation, weil Nico Williams dann auch da performt hat.
Das ist ohne Frage ein Faktor, ganz klar.
Ja. Ich glaube auch, dass er viel mehr defensiv gebunden sein wird heute Abend, weil dann halt einfach ein Dembélé...
Also Lamine meinst du jetzt?
Nee, Cucurella. Mhm. Weil dann Dembélé ihm entgegenkommen könnte und dann willst du ja nicht komplett offen stehen, weil dann einfach der Weg zu weit ist gegen so einen schnellen und einfach auch guten Spieler.
Ja, total. Also die Franzosen müssen den Flügel nutzen. Das ist tatsächlich auch was, wo die spanische Mannschaft auch statistisch anfällig wäre, übertrieben, aber das sticht zumindest so ein bisschen raus bei all der Stabilität, dass sie halt relativ viele Flanken zulassen. Wenn du auf das Gegentor schaust gegen Belgien, das entsteht halt auch über die Cucurella-Seite und das ist ja jetzt keine klassische Umschaltaktion, sondern das kommt eher aus so einer von wenigen Ballbesitzphasen der Belgiern, wo sie dann aber auch so eine Unstimmigkeit auf dem rechten Flügel der Belgier quasi provozieren. Und dadurch ist einmal die Lücke da für eine Flanke ins Zentrum. Und sie sind jetzt, glaube ich, nicht die Stärksten, was das Verteidigen von hohen Bällen im Strafraum angeht. Weil, wie siehst du das? Ist Frankreich der Favorit in dem Spiel?
Für mich schon, weil ich habe dann halt so überlegt, eigentlich kommt der spanische Fußball den Franzosen ja schon entgegen, weil die jetzt auch im gesamten Turnier nicht unbedingt darauf aus sind, mehr Ballbesitz zu haben als der Gegner, sondern halt auch gerne dann mal auf so Umschaltmomente setzen, auf dann hohe Ballgewinne oder so. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Spanier von ihrem Stil abkommen, weil, also kannst du ja einfach nicht, weil das ja ist, was sie gerade so stark macht. Und ja, deswegen am schlechtesten in Anführungszeichen hat Frankreich ausgesehen gegen Paraguay. Und das war ja einfach nur zerstörerischer Fußball, den Paraguay da gespielt hat. Und gegen dieses Defensivbollwerk haben sich die Franzosen einfach schwer getan. Und das liegt Spanien aber auch nicht. Deswegen kann Frankreich wahrscheinlich eher seine Art von Fußball durchziehen.
Also Spanien sollte versuchen, Frankreich ein bisschen zu locken. Die Gegentore, die beiden, die sie bekommen haben, haben wir gerade schon drüber gesprochen, entstehen aus Umschaltsituationen. Auch gegen Norwegen bei diesem 1-4, dieses Tor von Asgard, das ist auch, kommt, wird über einen Flügel eingeleitet und ist halt einfach eine Kontersituation. Und dann ist Upamecano ein bisschen zu passiv und lässt den Schuss vom 16er zu. Ist so eine Situation, die irgendwie einer der Achter der Spanier oder vielleicht Olmo, wenn er auf der 10 spielt oder so, das ist auch was, was da entstehen kann. Also Spanien sollte versuchen, zwischendurch auch mal sich ein bisschen zurückzuziehen. Das habe ich, bei der EM haben wir das häufiger gesehen, jetzt bei diesem Turnier noch überhaupt gar nicht.
Wen hast du denn vorne?
Eigentlich ist, bin ich bei dir, das ist eigentlich ein Matchup, was besser passt zu Frankreich.
Ja.
So, deswegen sehe ich sie eigentlich auch in der favorisierten Rolle. Aber wenn du mal überlegst, Spanien 2010 war auch ganz oft so, dass du irgendwie dachtest so, ja, jetzt muss ja irgendwann muss das ja mal schief gehen. Ja. Und was ich auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, Spanien stand erst ein einziges Mal im WM-Halbfinale. Das war 2010.
Jetzt hast du mein Totschlagargument gebracht. Also jedes Mal, wenn Spanien im Halbfinale bei einer WM war, sind sie auch Weltmeister geworden, die Spanier. Da kann doch eigentlich gar nichts schief gehen.
So klingt das bei einer Teilnahme aber wirklich wie ein Totschlagargument.
Ja, oder? So kann man das doch auch formulieren. Ja. Ich bin super gespannt. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Ich habe die Hoffnung, dass es ein Spektakel wird. Ich habe die Befürchtung, dass es halt wirklich bis in die Verlängerung geht und dann in der 92. Minute ein Tor fällt und dann war's das. Wir lassen uns überraschen, würde ich sagen, und reden dann morgen im Sportschau-WM-Update darüber.
So wird's sein.
Aber du hast noch einen Podcast-Tipp für uns, für die Zeit bis zum Spiel, bis 21 Uhr, kann ja noch lang sein.
Was glaubst du, ist nervlich aufreibender? So ein Halbfinale bei einer Fußball-Weltmeisterschaft oder eine Tour de France-Etappe?
Nervlich aufreibender. Mhm. Ich glaube, mental anstrengender ist eine Tour de France-Etappe, weil das einfach so unfassbar lang ist. Und ich denke mir immer schon so, boah, nee, joggen, eine halbe Stunde, gar keinen Bock, weil passiert ja nichts. Ich meine, im Fußballspiel kann auch eine halbe Stunde mal nichts passieren. Ja, aber du hast halt ein festes Ende. Du weißt ganz genau, um die und die Uhrzeit wird es vorbei sein. Das hast du bei einer Tour de France-Etappe nicht.
Ein paar Antworten darauf wird es geben in der neuen Folge des Wie geht's Podcast mit unserem Sportschau-Experten Robin Gosens, a.k.a. ehemaliger Nationalspieler, vielleicht bald Schalker, wer weiß. ist ja noch aktiv als Spieler, aber macht halt den Podcast, weil er ja auch ausgebildeter Psychologe ist. Und die aktuelle Folge, da unterhält er sich mit Rick Zabel. Eine echte Hörempfehlung. Und dann vergeht die Zeit bis zum ersten Halbfinale wie im Flug.
Und bis zum nächsten WM-Update.
Auch.
Bis dann.
Macht's gut.